Ja, liebe Schwestern und Brüder, die sieben letzten Worte Jesu, die Worte Jesu am Kreuz, das ist ja so ein Klassiker für Passionsandachten. Und das lohnt sich auch selber, wenn man so in der Passionszeit, vielleicht in der Karwoche, diese Zeit bedenkt, einmal die Bibel aufzuschlagen und das so durchzugehen, wie wird denn die Kreuzigung Jesu berichtet? Welche Nuancen sind da, welche Unterschiede in den Evangelien? Und es ist gut und wertvoll, das so zu machen, wie es wir jetzt in dieser Woche haben, dass wir mal eine Zusammenschau dieser verschiedenen Worte haben. Zugleich liegt darin aber auch eine Gefahr. Man könnte nämlich meinen, jetzt machen wir mal eine Reihenfolge. Wie hatten Jesu diese sieben Worte nacheinander gesagt? Und wie passen die eigentlich zusammen? Denn da tut man sich etwas schwer, das in eine Reihe zu kriegen. Also dieses Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das heutige, es ist vollbracht, da liegt schon einiges dazwischen. Auch atmosphärisch und von der Gefühlslage, von der Aussage. Das ist nicht so einfach zu harmonisieren. Und ich finde, wir sollten das auch gar nicht tun, die Dinge so in eins legen, weil wir dadurch jedem einzelnen Bibelwort die Spitze brechen und die Hauptaussage wegnehmen. Und das ist besonders relevant beim Johannesevangelium. Das Wort, das wir heute haben, es ist vollbracht, das ist ein Zentralwort im Johannesevangelium. Im Grunde ist es wie so ein Haken, wenn man den ergreift, wie so ein Faden, und zieht daran, dann zieht man so das ganze Evangelium mit hoch. Da hängt irgendwie alles dran. Auf dieses Wort laufen ganz viele Linien zu aus dem Johannesevangelium. Deswegen ist es wichtig, diese Aussage von Jesus, es ist vollbracht, im Zusammenhang des Johannesevangeliums zu verstehen und zu hören. Und ich will heute Abend ein paar Linien ausziehen, die zu diesem Wort hinführen, die uns versuchen, ein bisschen aufzuschließen, was ist damit eigentlich gesagt? Das ist bei weitem nicht nur so ein Satz, wie vielleicht manche heute Abend sagen, heute ist ja Länderspiel, wenn ich wusste, dass heute Länderspiel ist und wir, Mensch, den Termin vereinbar, Johanna, das war, aber beim Länderspiel ist das so, meistens ist man froh, wenn man es nicht gesehen hat, und so gegen Richtung 90. Minute neigt man dazu zu sagen, ah, jetzt ist dann vorbei. Ist das Wort von Jesus ähnlich zu verstehen? Jetzt ist es aus, jetzt ist es vorbei, Schluss, fertig, basta, so eine Feststellung, jetzt ist es rum, vielleicht ein Seufzer, endlich am Ende. Nee, es ist viel, viel mehr. Es ist echt viel, viel mehr. Es ist etwas, ein Satz, ohne den das Johannesevangelium unvollendet wäre. Im Grunde würde dem gesamten Evangelium der Deckel fehlen. Das Entscheidende, worauf die Linien zulaufen. So, also das einfach mal so zum groben Rahmen, worum es heute gehen soll. Wir haben ja Abendbibelschule. Deswegen habe ich nicht, wie bei der klassischen Predigt, drei Punkte, sondern sieben. Also ihr seid selber schuld, ihr seid ja kommen. Da müssen wir auf sieben zählen und das versuchen wir mal so ein bisschen durchzugehen. Aber ich finde, es ist alles wertvoll. Ich lese zunächst mal Johannes 19, Vers 28 bis 30. So die drei Verse, der engere Zusammenhang. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Soweit der engere Zusammenhang. Ist Ihnen beim Hören etwas aufgefallen? Im Blick auf dieses Wort vollbracht. Es taucht zweimal auf, genau. Wenn man ins Griechische guckt, taucht sogar dreimal auf. Allein das ist schon ein Hinweis, das ist nicht so beiläufig nur mal gesagt, sondern in diesen drei Versen taucht dreimal das Wort vollbracht auf. Wir kommen nochmal dazu am Ende. Jetzt aber gehen wir einmal diesen Linien etwas nach. Mein erster Punkt heißt, im Leiden Herr der Lage. Im Leiden Herr der Lage. Es heißt hier in Vers 28 danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Als Jesus wusste, es ist schon alles auf dem Weg, jetzt ist es am Ziel, jetzt wird es rund, jetzt wird es ganz, das, was ich tue. In diesem Moment, dann kommt die Geschichte mit dem Durst und sagt er das. Jesus weiß, was ihm widerfährt. Ich verweise an der Stelle auf Johannes 18, Vers 4. Wenn man mal nach vorne blättert, Johannes 18, Vers 4, das ist, Johannes 18 ist die Gefangennahme. Da beginnt im engeren Sinne die Leidensgeschichte von Jesus. Wird er gefangen genommen und da kommen die ganzen Verhöre und so. Und dort heißt es in Vers 4, da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Also am Anfang der Passionsgeschichte im engeren Sinne und hier am Zielpunkt, nämlich direkt vor dem Sterben, wird bemerkt und festgehalten, Jesus weiß genau, was geschieht. Jesus ist in seinem Leiden immer Herr der Lage. Das ist ein eigenartiger Zug, den Johannes auszeichnet in seinem Evangelium. Jesus ist einerseits das Opfer, natürlich. Ihm widerfährt ja Furchtbares. Er ist immer Opfer, immer passiv. Und zugleich zeichnet Johannes immer dazu, Jesus geht diesen Weg ganz bewusst. Er selber entscheidet, was geschieht und er bleibt immer, selbst im Sterben noch, Herr der Lage. Er nimmt das Leiden nicht nur passiv hin, sondern geht bewusst hinein und hindurch. Es ist seine Entscheidung. Es ist sein Weg. Jesus ist also nicht nur Opfer, sondern er ist im Leiden Herr der Lage. Es sind im Übrigen dann auch Aktivverben, wenn geschildert wird, Jesus neigt das Haupt und er verscheidet. Also er neigte das Haupt und verschied. Beides aktiv. Er neigt das Haupt und er stirbt. Also er wird nicht getötet, so wird es nicht gesagt, sondern er stirbt. So ist es ausgedrückt. Ja? Im Leiden Herr der Lage. Dieser Charakterzug wird nochmal deutlicher, wenn wir nochmal kurz bei Johannes 18 verweilen, bei der Gefangennahme. Da tauchen nämlich die dreimal Ich-Bin-Worte auf. Drei absolute Ich-Bin-Worte. Wir kennen aus dem Johannesevangelium die sieben Ich-Bin-Worte. Die sind uns vertraut. Die sogenannten prädikativen Ich-Bin-Worte. Also wo Jesus sagt, kriegt man das geschwind der Reihe nach noch, wie sie im Evangelium auftaucht? Oder? Sie sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Johannes 6, 35, ich bin das Brot. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes 10 sind zwei Ich-Bin-Worte. Vers 7 und 9 und 11, glaube ich. Das ist nämlich die Tür. Ich bin die Tür. Und ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, das Hirtenkapitel. Haben wir vier. Dann kommt Johannes 11, Lazarus-Geschichte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann kommt sechstens Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Und Johannes 15, Vers 1 und Vers 5, zweimal. Ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das sind die sieben prädikativen Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Das ist ein besonderer, da kann man eine Bibelwoche selber drüber halten, ja, über diese Ich-Bin-Worte. Es ist also eine Linie im Johannesevangelium, diese Ich-Bin-Worte. Nichts Zufälliges hat nur Johannes. Und das sind sieben Ich-Bin-Worte, die Vollzahl. Es hat einen tiefen Grund. Und jetzt hat Johannes aber nicht nur diese sieben Ich-Bin-Worte, die in Johannes 15 vor der Passion enden, sondern er hat auch an zwei Stellen absolute Ich-Bin-Worte, wo Jesus nur sagt, ich bin's. Und besonders auffällig und dicht in Johannes 18 bei der Gefangennahme. Dort also, wo Jesus jetzt, wo die Geschichte kippt, wo Jesus nicht mehr die Wunder tut, wo er nicht mehr der Held ist und der Superstar, der den Lazarus sogar zum Leben erweckt, sondern wo er gefangen genommen wird. Wo man also meint, jetzt wird alles anders. Genau an der Stelle berichtet Johannes, wie Jesus dreimal sagt, ich bin's. Und das ist in Johannes 18, wer es noch aufgeschlagen hat, am Anfang des Kapitels, ab Vers 5, also wo vorher war in Vers 4, dass Jesus alles wusste, und jetzt kommt in Vers 5, sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth, also den suchen sie, er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas stand aber auch dabei, der ihn verriet. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese die anderen gehen. Also Jesus wird gefangen genommen. Er muss die Soldaten ansprechen. Wen sucht ihr eigentlich? Die kommen nicht und überwältigen ihn. Sondern er spricht sie an, die da irgendwie dastehen mit Schwert und Speer und so. Wen sucht ihr? Und er sagt, ich bin's. Und die fallen um wie, Schwäbisch sagt man, wie die Mugge. Ich habe eigentlich noch nie im Mugge umfallen sehen, aber sagt man halt so. Also Jesus ist Herr der Lage und die Gewalttäter sind eigentlich machtlos. Und dreimal sagt Jesus dieses, ich bin. Und damit wird am Anfang der Passion schon deutlich, der Gefangennahme, Jesus ist in seinem Leiden immer Herr der Lage. Er wird nicht einfach gefangen genommen, er lässt sich gefangen nehmen. Er wird nicht einfach gekreuzigt, er lässt sich kreuzigen. Er geht den Weg ans Kreuz ganz gezielt, ganz bewusst. Es ist sein Weg, weil er das Erlösungswerk vollenden will. Ja? Jesus wird manchmal so als Opfer dargestellt, was er nicht falsch ist. Aber manchmal so gleichgesetzt mit menschlichen Opfern. Das ist auch richtig. Und doch ist Jesus nochmal ganz anders. Verstehen Sie? Er geht ganz bewusst diesen Weg. Und das zeichnet Johannes wirklich aus. Am Anfang Kapitel 18, und wenn Jesus das sagt, es ist vollbracht, dann klingt all das mit an. Jesus wusste also, was passiert. Er ist im Leiden Herr der Lage. Übrigens, nur noch zur Vervollständigung, es gibt nochmal so ein absolutes Ich-Bin-Wort. Das ist in Johannes 6, Vers 20 auf dem See, beim Seewunder, mitten in der Nacht. Da kommt Jesus den Jüngern im Boot entgegen in der Nacht und sagt, und die kriegen dann Angst, der kommt da und so. Und dann sagt er zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Das ist nochmal die Stelle, wo das auch nochmal auftaucht. So, also, das wäre unser erster Charakterzug, die erste Linie. Jesus ist im Leiden Herr der Lage. Jetzt das Zweite. Zweite Gedanke ist das Werk Jesu. Das Werk Jesu. Jesus vollendet das Werk, das ihm der Vater übertragen hat. Jesus, der Sohn Gottes und sein Vater. Oh, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Geschichte. Eine ganz eigene Beziehung im Johannesevangelium, wo Jesus immer wieder auf seinen Vater verweist. Man denke an den Satz, ich und der Vater sind eins. Ich habe in meiner Bibel, mit der ich so lebe und arbeite, im Johannesevangelium einmal, immer wenn das Wort Vater auftaucht, das V nachgefahren mit dem Kugelschreiber. Immer dieses V, sodass mir das ins Auge sticht wie so ein kleiner Haken. Und wenn ich da durchblättere, zum Beispiel in Johannes 14, da habe ich jetzt auf einen Blick, das sind 10 Mal taucht der Vater auf. Ich und der Vater. Nur mal Johannes 14 und an vielen anderen Stellen auch. Also das Verhältnis Jesus und der Vater ist ein ganz enges. Vater und Sohn. Also wäre ein eigenes Thema. Und jetzt ist innerhalb dieser Beziehung, die das Johannesevangelium in besonderer Weise entfaltet, die Unterscheidung zwischen beiden, Vater und Sohn, und die ganz enge Bezogenheit, dieser ganz enge Bezug zueinander, den nur Johannes so entfaltet. Man denke nur ans hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, wie der Sohn mit dem Vater redet. Dieses geradezu intime Gespräch, das haben die Synoptiker Matthäus, Markus, Lukas nicht, hat nur Johannes. Und Teil dieser Beziehung, dieser engen Beziehung ist, dass der Vater dem Sohn sein Werk anvertraut. Und da lese ich jetzt ein paar Beispiele. Das ist Johannes 4, Vers 34. Dort sagt Jesus, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Wir gehen jetzt nicht auf den Zusammenhang ein, halten nur fest. Jesus sagt, meine Speise ist die, also das, was für mich wesentlich ist für mein Leben, was die Speise, also was er für seine Existenz braucht, ist, dass er den Willen des Vaters tut, dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Johannes 4, 34, genauso 5, 36. Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, also des Täufers, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, dass ich sie vollbringe. 5, 36. Oder 17, 4. Das ist hohepriesterliches Gebet, wo wir das auch sehen, wo Jesus dann im Du sagt zum Vater, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Also im Gebet greift Jesus schon voraus, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, tetelestai, heißt es im Griechischen, heißt dieses vollbracht zugleich, es ist vollendet oder es ist ans Ziel gebracht. Und es klingt genau das an, was an den drei Stellen, die ich jetzt nur mal beispielhaft genannt habe, schon im ganzen Evangelium ständig benannt wird, es ist vollbracht. Das Johannesevangelium ist wie ein großes Epos, das immer wieder Akzente setzt und dann kommt es hinten zum Ziel. Ja? Und dieses es ist vollbracht, das ist der Zieltreffer. Da wird dieser Faden dann festgemacht an diesem Nagel, der dort eingeschlagen wird, es ist vollbracht mit diesem Satz. Also das Werk Jesu ist das die zweite Linie. Jesus vollendet das Werk, das ihm der Vater anvertraut hat. Wir haben die 7 Ich-Bin-Worte erwähnt, die es im Johannesevangelium gibt. Es gibt im Johannesevangelium auch die 7 Wunderzeichen. Das wäre jetzt schon die nächste Bibelwoche, die man machen könnte. Das sind auch 7 Wunderzeichen, wie Johannes sagt. Das sind die Wundergeschichten, die mit der Hochzeit zu Kana beginnen und mit Lazarus enden. Da wird dann am Teich Bethesda, es wird der Sohn eines königlichen Beamten geheilt, ein Blindgeborener wird geheilt. Wir könnten das jetzt auch nochmal durchgehen, lassen wir. Ich erwähne es nur kurz. Die sieben Wunderzeichen sind wie die sieben Ich-Bin-Worte, auch so eine Linie, die das Werk Jesu veranschaulichen. Wirklich veranschaulichen. Adolf Schlatter, unser Tübinger berühmter Lehrer, hat einmal gesagt, die Wunder Jesu sind Sehhilfen des Glaubens. Sehhilfen des Glaubens, sie lassen uns sehen. Der Glaube lebt ja aus dem Hören, aber die Wunderzeichen lassen so ein bisschen sehen. Und diese sieben Wunderzeichen veranschaulichen das, was Jesus tut, sein Werk. Und sie enden mit Johannes 11, Lazarus. Und dann taucht am Ende des Evangeliums noch einmal auf, nach den Osterereignissen, dass Jesus hier, da taucht dieser Begriff Wunderzeichen im griechischen Semaia nochmal auf, wo deutlich wird, die sieben Wunderzeichen, die im Evangelium erzählt werden, die haben noch eine Vollendung, nämlich Kreuz und Auferstehung. Da wird das Werk, das Jesus tut, vollendet. Alles zielt darauf hin. Es geht nicht um den Wein bei der Hochzeit zu Kana und es geht auch nicht um die Heilungen. Die sind alles nur Beispiele dessen, was Jesus tut. Er schafft Heil und zwar umfassend. Und er schenkt Brot und er schenkt Wein, er gibt alles. Ja? Aber das Ziel ist Kreuz und Auferstehung. Er vollendet das Werk. Das Werk Jesu ist darum die zweite große Linie, die hier zum Ziel kommt. Also erstens im Leiden Herr der Lage. Ich bin Worte, die Macht Jesu, die deutlich wird. Und zweitens das Werk Jesu. Zwischenfrage, können Sie noch ein bisschen? Wir haben erst zwei. Also gehen wir schnell weiter, bevor jemand neu sagt. Dritte Linie, die Erhöhung Jesu. Das ist ja auch so etwas ganz Besonderes. Die Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, erzählen die Passionsgeschichte und dann Jesu Gefangennahme, wie er verspottet und geschlagen wird und schließlich gekreuzigt wird, als Tiefpunkt der Gottverlassenheit. Und das ist es ja auch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, der große Leidenspsalm, den Jesus dort hinaus schreit. Matthäus-Evangelium, großartig. Im Johannes-Evangelium ist die gleiche Geschichte, ist nicht was anderes, nicht gegen die anderen Evangelien, dass wir uns da entscheiden müssten, sondern eine andere Linie wird ausgezeichnet, nämlich, dass Jesus erhöht wird. Die Rettung der Welt, wie sie uns Johannes schildert, vollzieht sich in tiefster Erniedrigung. Und diese Erniedrigung ist paradoxerweise zugleich Erhöhung. Und so redet das Johannesevangelium wieder, nicht nur bei der Kreuzigung selber, sondern schon davor von der Erhöhung Jesu. Wenn ich erhöht werde von der Erde. Es ist die Erhöhung ans Kreuz. Es ist was ganz Eigenartiges, dass Jesus das im Johannesevangelium immer wieder betont. Und jetzt, wir haben ja Abendbibelschule, deswegen gibt es noch mal ein paar Bibelstellen. Johannes 12, aber eigentlich nur eine. Johannes 12, Vers 32 und 33. Johannes 12, 32 und 33 sagt Jesus, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da gibt es auch noch mehrere Stellen. Ich belasse es bei der. Jesus sagt also selber, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Und Johannes macht deutlich, das sagt er, um zu voranzukünden, zu veranschaulichen, auf welche Weise er sterben würde. Nämlich erhöht ans Kreuz. Also das ist zunächst mal einfach anschaulich. Jesus wird nicht am Boden zusammengeschlagen, er wird nicht erschossen, er wird nicht zu Tode geprügelt auf den Boden, sondern er wird eben in die Höhe gehoben, ans Kreuz. Er berührt nicht den Erdboden, er hängt zwischen Himmel und Erde. Das ist seine Erhöhung. Und ein bisschen redet Johannes von der Erhöhung am Kreuz so, wie es die anderen Evangelien bei der Himmelfahrt tun. Jesus wird erhöht. Und tatsächlich fällt das in eines zusammen. Die Erhöhung von der Welt ist zugleich die Erhöhung zum Vater hin. Die Erhöhung von der Welt, vom Erdboden weg, ist die Erhöhung zum Vater hin. Und Jesus nimmt alle mit. Ich will alle zu mir ziehen. Das heißt, der Kreuzestod ist seine Heilstat für alle. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, geht es nicht nur um ihn. Es geht um uns alle. Er nimmt uns alle mit hinein. Es ist sozusagen zutiefst inklusiv. Wir reden viel von Inklusion. In ganz anderen Zusammenhängen geht es um gesellschaftliches Zusammenleben, dass niemand ausgegrenzt wird, sondern alle eingegliedert, eingeschlossen werden. Und so sagt Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, sollen alle eingeschlossen, inkludiert sein. Ich will alle zu mir ziehen. Ich ziehe. Es sind alle gemeint. Jesus stirbt für alle. Das heißt nicht automatisch Allversöhnung. Aber da ist etwas angelegt, dass dieser Kreuzestod eine universale Bedeutung hat. Ja, es ist ein Tod für alle. Die Erhöhung Jesu, also tiefste Erniedrigung und zugleich Verherrlichung. Das ist etwas paradox. Das liegt ineinander. Und so ist es wieder Johannes, der uns deutlich macht, was das Eigentliche ist. Er geht eine Spur tiefer. Er erzählt nicht nur, was geschieht, sondern er zeigt uns eine Tiefendimension, das Wesen der Ereignisse und damit auch das Wesen von Jesus selber. Die Erhöhung Jesu also ist so diese dritte Linie. Wenn Jesus hinausschreit zwischen Himmel und Erde, es ist vollbracht, dann ist es ein Siegesruf. Er ist der Herr über alles. Die Erhöhung, er ist wie auf dem Thron jetzt. Dass Jesus Christus herrscht als König, dass wir an Himmelfahrt singen, das Hillerlied, Schwabenhymne, die kann man in diesem Sinne auch an Karfreitag singen. Also voll Johannes her, macht man in der Regel nicht so. Aber Sie verstehen, vom vollbracht her, von dieser Botschaft her, ist das eigentlich angemessen. Jesus ist Herr. Also die Erhöhung ist die dritte Linie. Viertens, Schöpfung und Schrift kommen zum Ziel. Jetzt komme ich nochmal zurück auf Johannes 19, Vers 28. Also, da heißt es, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Es ist alles vollbracht. Alles ist vollendet. Das weiß Jesus. Es ist alles vollendet. Das klingt merkwürdig. Was ist denn dieses Alles? Ja, das Wirken, das der Vater dem Sohn anvertraut. Aber wo taucht denn das alles zum ersten Mal auf im Johannesevangelium? Da können wir ganz an den Anfang gehen. Johannes Prolog, da heißt es, am Anfang war das Wort und dasselbe. Und Gott war das Wort und dasselbe war am Anfang bei Gott. Und jetzt heißt es in Johannes 1, Vers 3, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also dieses alles, Panta im Griechischen, alle Dinge, steht ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Durch das Wort Gottes ist alles geworden, gemacht. Die ganze Schöpfung, Schöpfung durch das Wort. Ja, Johannes knüpft ja da ganz an den Anfang der Bibel an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach und es war, durch das Wort wird geschaffen. Alles wird so geschaffen. Und jetzt taucht dieses alles, dieses Panther, hier wieder auf. Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Dass also Gott, der Vater, der Schöpfer, sein Werk vollendet und er selber hat durch das, was er, der Sohn, tut, Anteil daran. Er bringt also die Schöpfung zum Ziel. Die Schöpfung kommt mit dem Tod Jesu am Kreuz, mit seiner Auferstehung und mit all dem, was daraus folgt, nämlich, dass wir gerettet sind, dass das Heilswerk vollbracht ist, zum Ziel. Da kommt das Wort Gottes zum Ziel. Und Jesus ist ja das fleischgewordene Wort. Also, hier kommt die Schöpfung zum Ziel. Und hier kommt auch die Schrift zum Ziel. Es heißt hier, ich lese nochmal Vers 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet.